das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Beim letzten Mal sondierten die betroffenen Parteien fast einen Monat und es scheiterte. Nun sieht es so aus, als würde es gerade mal 2 Wochen brauchen, bis der nächste Schritt gelingt. Denn nach der SPD machten heute nun auch die Grünen den Weg frei, um vom Sondierungs- in den Verhandlungsmodus für eine Koalition umzuspringen. Ein kleiner Parteitag in Berlin stimmte eindeutig dafür. Damit sind 2 von 3 Partnern an Bord. Die FDP, die dürfte morgen nachziehen. Und wenn die 3 das bisherige Tempo so beibehalten, dann wird es auch schon in den Tagen darauf mit den Koalitionsgesprächen losgehen. Welches Signal für diese nächste Runde auf dem Weg zur nächsten Bundesregierung ausging, Daniel Pokraka.
Grüne Freude. Die Parteispitze kann den nächsten Schritt in Richtung Regierung gehen. Der kleine Parteitag stimmt für Koalitionsverhandlungen. Vorher trotzdem eine engagierte Debatte über die Ergebnisse der Sondierung. Die Grünen-Spitze solle in den Koalitionsverhandlungen nachliefern. Bei der Pflege, bei der Armutsbekämpfung, beim Mieterschutz.
Wir brauchen radikal neue Möglichkeiten, um die Menschen zu schützen, damit sie in ihren Wohnungen bleiben können.
Aus Hartz IV wird Bürgergeld, steht dort. Was heißt das? Mich haben so viele Fragen erreicht. Was bedeutet das konkret am Ende des Tages?
Präzisierungen verlangen die Delegierten also. Grundsatzkritik an der Ampel mit SPD und FDP kommt nur von einer Minderheit.
Ich habe mit dem Ergebnis das Gefühl, dass die FDP die Bundestagswahl gewonnen hat.
Sein Eindruck ist genau andersherum. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union schimpft CDU-CSU-Fraktionschef Brinkhaus so über das Sondierungsergebnis.
Das ist die strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben, die da in diesem Sondierungspapier niedergeschrieben ist. Es ist ein soziales Wünsch dir was. Allen wird alles gegeben, allen wird alles erfüllt. Bürgergeld, Kindergrundsicherung, ewige Rentengarantie.
Das lässt der FDP-Chef im Bericht aus Berlin nicht auf sich sitzen. Linksagenda, Brinkhaus wolle offenbar stramm nach rechts. Das Sondierungsergebnis für Lindner, ein Papier der Mitte.
Wir sehen, dass es das gemeinsame Bestreben gibt, Planungsverfahren zu beschleunigen, bessere Bildungschancen, Aufstiegschancen, eine Modernisierung des Sozialstaats, viele Fragen der gesellschaftspolitischen Liberalität und des Einwanderungslands Deutschland werden gelöst.
Zurück bei den Grünen. Auch deren Parteichefin wirbt für die Ampel, gesteht den Delegierten, bei der Rente seien die Grünen der FDP entgegengekommen. Anders beim Klima. Laut Baerbock ein großer Erfolg für die Grünen.
Dass eine wirkliche Fortschrittsregierung nicht nur Klimaneutralität in ein Sondierungspapier schreibt, sondern es mit allen Maßnahmen untermauert. Und das haben wir getan in diesem Papier.
Fast geschlossen stimmen die Grünen am Ende für Koalitionsverhandlungen. Die starten nächste Woche, vorausgesetzt auch die Gremien der FDP votieren morgen dafür.
Tina Hassel in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Die Grünen sind also an Bord. Gilt da Hauptsache dabei oder bleibt da doch noch auch Skepsis mit Blick auf die Ampel?
Nein, bei aller Lust aufs Gestalten in dieser sogenannten Fortschrittskoalition gibt es da eine Menge Druck bei den Grünen und auch Skepsis, dass man liefern muss und zwar vor allem bei dem zentralen Thema Klimaschutz. Da ist eben in dem Sondierungspapier noch sehr viel vage. Da steht nach Möglichkeit, wird angestrebt, wäre wünschenswert. Und da muss also deutlich nachverhandelt werden. Das wurde heute klar. Und selbst da, wo es konkret ist, zum Beispiel 2% der gesamten Bundesfläche für Windkraft bereitzustellen, ist das ja ein schönes Ziel. Aber da muss man das Gesetz erstmal so machen, dass es auch durch den Bundesrat geht. Und da gibt es Länder wie Bayern oder auch NRW, die das weniger interessant finden. Und es gibt bei den Grünen eine große Sorge, dass auch Olaf Scholz vielleicht doch nicht ganz so sehr den Klimaschutz will. Er war immer gegen eine höhere Bepreisung von CO2. Also da gibt es noch erhebliche Sorgen und Skepsis.
Bislang aber waren die Gespräche, die Sondierung ja recht harmonisch. Und wenn die FDP-Gremien morgen da noch zustimmen, dann geht es aber dann ja bei den Koalitionsverhandlungen dann ans Eingemachte. Vor allem, wenn es um Posten geht.
Ja, und das war heute interessant. Da gab es ja zwei Vertraute von FDP-Chef Christian Lindner, nämlich Herr Buschmann und Herr Kubicki, die alle beide das Finanzressort schon reklamiert haben für ihren Parteichef Lindner. Das haben die Grünen als faul gegen Absprachen empfunden, waren da ziemlich empört. Und deshalb musste FDP-Generalsekretär Wissing dann auch die Wogen glätten und sagen, es sei überhaupt nicht der Zeitpunkt, über Posten zu reden. Das komme erst ganz am Ende der Inhalte. Aber man sieht bei der Verteilung der Ressorts, da ist noch mal durchaus Potenzial für Unruhe. Es wird also ab Mitte der Woche hart verhandelt werden über Inhalte, aber eben auch über Ressorts. Und ganz kurz noch, das Finanzressort ist nicht irgendeins, sondern ein ganz zentrales. Wenn es am Ende nicht genug Mittel gibt, wird der Finanzminister entscheiden, wofür sie eingesetzt werden und wofür eben nicht.
Tina Hassel, danke für die Einschätzungen nach Berlin.
Gern.
Die EU-Asylbehörde registriert steigende Zahlen von Asylbewerbern. Auch in Deutschland gibt es deutlich mehr Anträge. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurden bis Ende September mehr als 100.000 Erstanträge für ein Asyl in Deutschland gestellt. Das bedeutet einen Anstieg von rund 35% im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Zuwachs verzeichnen Anträge von Menschen aus Afghanistan. Im vergangenen Jahr waren die Zahlen auch wegen der Corona-Pandemie rückläufig gewesen. In Ungarn wird Péter Márki-Zay als Oppositionskandidat bei der Parlamentswahl 2022 gegen Ministerpräsident Orbán antreten. Der konservative und parteilose Außenseiter gewann eine von der Opposition organisierte Vorwahl, bei der die Bürger über den Herausforderer abstimmen durften. Eine derartige Vorwahl fand in Ungarn zum ersten Mal statt. 6 bisher zerstrittene Parteien, von linksgrün bis rechtskonservativ, sollen den Sieger im Wahlkampf gegen den rechtsnationalen Amtsinhaber Orbán unterstützen. Nach der tödlichen Attacke mit Pfeil und Bogen am vergangenen Mittwoch hat Norwegen heute der Opfer gedacht. Im betroffenen Ort Kongsberg fand ein Trauergottesdienst statt, an dem auch das Kronprinzenpaar Hakon und Mette Marit teilnahmen. Bei dem Angriff waren 5 Menschen getötet worden, darunter eine Deutsche. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass er psychisch krank ist.
Donaueschingen gilt als ein Geburtsort der Donau. Die Donauquelle ist entsprechend als Sehenswürdigkeit im Schlosspark der Stadt eingerahmt. Doch der Fluss entspringt eigentlich gar nicht aus nur dieser einen Quelle, sondern entsteht letztlich als etwas Neues aus den beiden Flüssen Brigach und Breg. Als Quelle des Neuen verstehen sich auch die Donaueschinger Musiktage, die sich ganz der modernen, zeitgenössischen Musik verschrieben haben. Nun feiert das weltweit renommierte Festival, das heute zu Ende geht, sein 100. Jubiläum. Jenny Rieger und Katja Schaller schauen zurück auf Komponisten, Furore und Skandale und wie es gelingen kann, ein Jahrhundert lang immer am musikalischen Puls der Zeit zu bleiben.
Alles ist möglich, bis an die Schmerzgrenze und manchmal darüber hinaus. Die Lust am Experiment. Seit 100 Jahren treibt sie die Donaueschinger Musiktage, Neues zu wagen. So wie heute Abend mit der Uraufführung von Francesco Filidei's The Red Death.
Wir sind ein Festival, das Werke wirklich ins Leben ruft. Und zwar auch Außergewöhnliches und Ungewöhnliches.
Erstmals veranstaltet 1921 hatte sich das Festival rasch einen Namen gemacht.
Donaueschingen wird zur musikalischen Weltstadt. Aus allen Erdteilen, aus allen Ländern der freien Welt kommen Komponisten, Verleger, Kritiker und Musikwissenschaftler hier zusammen.
Und erleben eine Revolution der Klänge. Zum Beispiel mit Pierre Boulez. Oder mit John Cage. Der 1954 noch ausgelacht wird für sein mit Schrauben und Löffeln präpariertes Klavier. Donaueschingen ist Bühne für alle, die Neues ausprobieren wollen, selbst in den 90ern für die einstürzenden Neubauten. Unerhört
Nein, nur bis dahin so ungehört.
Immer wieder, auch wenn Gäste aus dem Ausland kommen, erzählen sie mir, nirgendwo auf der Welt wird so gut zugehört wie in Donaueschingen. Und nirgendwo auf der Welt wird neue Musik so ernst genommen wie in Donaueschingen.
Denn die Welt der neuen Musik, sie mag sich nicht jedem erschließen. In Donaueschingen aber trifft sie auf wohlgesinnte Ohren. Und das seit 100 Jahren.
Musik ist auch endlich wieder an der Spitze der Fußball-Bundesliga drin, Ocker.
Ja, Borussia Dortmund hatte ja gestern nach dem Sieg gegen Mainz die Tabellenführung übernommen. Aber das war tatsächlich nur ein kurzes Vergnügen. Ein 24-Stunden-Amüsement sozusagen. Im Topspiel des 8. Spieltags begegneten sich heute Leverkusen und der FC Bayern München. Und das war keine Begegnung auf Augenhöhe. Nach dem deutlichen 5:1-Sieg ist der deutsche Rekordmeister zurück an der Tabellenspitze und hat dem Rest der Liga klargemacht, wer der Boss ist.
Der FC Bayern lässt es krachen. Und wie? Das Team von Julian Nagelsmann mit einer Demonstration, wer in der Liga das Sagen hat.
Heute war schon eine gewisse Spannung in der Kabine zu spüren, weil es ein Spitzenspiel ist. Das merkt man dann schon. Da pushen sie sich auch gegenseitig, ohne dass der Trainer viel sagen muss, richtig rein und wollen ja unbedingt auch ein Statement senden.
Knapp 30.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena wurden Zeugen eines ganz besonderen Spektakels, bei dem der Rekordmeister schon in der 4. Minute den Anfang machte. Nach dem Freistoß von Kimmich, Upamecano mit Übersicht und dann Robert Lewandowski. Gleich mal mit einem Kunstschuss, Saisontor Nummer 8 für den Polen. Die Leverkusener zum ersten Mal in der Defensive überfordert. Der Tabellenführer erspielte sich danach eine Vielzahl bester Möglichkeiten, wie Herr Sané. Der zweite Treffer, nur eine Frage der Zeit. Und auch die Bayer-Fans schienen das drohende Unheil schon zu spüren. Nach einer halben Stunde wieder alles viel zu schnell für die Leverkusener Hintermannschaft. Robert Lewandowski mit seinem zweiten Treffer. Die Bayern mit unglaublicher Leichtigkeit im gegnerischen Strafraum. Und nur 4 Minuten später Süle bei Standards, immer vorne mit dabei. Und dann Thomas Müller mit der entscheidenden Richtungsänderung. Das 0:3, ein echtes Müller-Tor. Und für den Tabellenzweiten am Ende nur ganz viel Frust.
Ja, klar. Die sind dann ins Rollen gekommen. Für uns war es dann schwierig. Die haben uns keine Luft zum Atmen gelassen. Und ja, wie schon gesagt, wenn du nicht von Anfang an fokussiert genug und wach genug bist, dann ist es einfach schwer gegen so eine Mannschaft.
Die Spielfreude der Bayern fand kein Ende. Wieder nur 60 Sekunden später Müller, der Vorbereiter, und Serge Gnabry mit dem 0:4. Die Bayern-Mannschaft regelrecht zerlegt. Ein Klassenunterschied zwischen den ja vor der Partie punktgleichen Teams. Die Bayer-Defensive nicht in der Lage, dagegen zu halten. Die Mannschaft vom Schweizer Trainer Gerardo Seoane völlig hilflos. Und wieder dauerte es nur 120 Sekunden, bis der Torhunger der Münchner zum 5. Mal gestillt wurde. Gnabry, Doppelpass mit Goretzka, 0:5. Auch Serge Gnabry mit seinem zweiten Treffer. Die Leverkusener konnten einem langsam schon leid tun. Die Effektivität der Bayern überragend. 4 Tore in nur 8 Minuten. Für den bisherigen Bayernjäger Nummer 1 bestimmt nicht leicht zu verkraften.
Im Spitzensport kriegt man immer einen Knacks nach einer Niederlage oder nach einer schlechten Leistung. Das ist normal, das sind Enttäuschungen dabei. Entscheidend ist, wie schnell steht man auf, wie verarbeitet man das Ganze, und das ist die nächste Aufgabe, die uns ansteht.
Den Anfang dieser Aufarbeitung machte die Bayer 11 dann immerhin schon in der zweiten Hälfte. Florian Wirtz mit perfekter Vorarbeit für den Top-Torjäger der Leverkusener, Patrick Schick, mit seinem 7. Saisontor. Es blieb allerdings die einzige Ergebniskorrektur. Am Debakel änderte das nichts. Zeit für die Bayern, die Stars für das Champions-League-Spiel in Lissabon am kommenden Mittwoch zu schonen. Sané hätte dann noch das halbe Dutzend voll machen können. Doch es blieb beim 1:5. Bayern deklassiert Leverkusen.
Hat eine Top-Struktur heute, auch in der Restverteidigung, vor allem auch im Gegenpressing, was ich so ein bisschen bemängelt habe gegen Frankfurt. Es war heute viel, viel besser. Und da haben wir wirklich einen guten Schritt gemacht.
Unterm Strich nach diesem Spiel keine leichte Aufgabe, einen Leverkusener Fan zu trösten.
Ja, wenn man keine Worte findet, dann hilft nur Küssen. Und auch das reicht manchmal nicht. Trösten oder Trost spenden ist etwas, das oft auch den Teams zuteil wird, die unten drin stehen. Da konnten sich Augsburg und Bielefeld heute im zweiten Sonntagsspiel quasi gegenseitig trösten. Beide stehen unten drin. Und das bleibt auch so. Ob das Unentschieden einer der beiden Mannschaften samt Anhang Mut macht, ist eine andere Frage. Hier kommt eine mögliche Antwort.
Die Fans sind wieder im Stadion und sie leiden. Sie geben alles. Bei einem Spiel, das Augsburg in der ersten Halbzeit klar beherrscht. Caligiuris Schuss, die folgende Ecke. Oxford rangelt sich frei. Oxford trifft 19. Minute. Caligiuri, der Vorlagengeber, der Augsburger Innenverteidiger, völlig allein gelassen. Die Welt des FCA in Ordnung. Bielefelds Angriffsbemühungen lassen sich in der Szene zusammenfassen. Einfach ungenügend. Trainer Kramer reagiert, bringt neues Personal. Seine Arminia übernimmt das Kommando in der zweiten Halbzeit. Hack mit einem Ausrufezeichen. Augsburg ist viel passiver. Das Spiel insgesamt weniger baulich. FCA-Trainer Weinzel dirigiert. Jede Aktion wird beklatscht. Meier, vor der Saison von Bielefeld nach Augsburg gewechselt, mit einer Großchance. Auf der FCA-Bank ist dem Schiedsrichter zu viel Leben gelb für Manager Reuter. Dann urplötzlich Moravec verlängert unglücklich auf Lausen. Der Bielefelder Ausgleich, 77. Minute. Ein Schuss, der das größere Arminia-Engagement der zweiten Halbzeit veredelt. Jetzt die Gäste glücklicher. Zwei Minuten später steht Córdoba hauchzart im Abseits bei diesem Pass. Hahns Flanke, Moravecs Tor, finden deshalb keine Beachtung. Weinzier leidet. In der 89. Minute noch einmal. Córdoba mit der Vorlage für Sarenren Basé. Auch das Tor wird abgepfiffen. Wieder steht Córdoba knapp im Abseits.
Langsam kommt die Phase, wie du keinen Punkte gewinnen, dann bist du unten.
Er ist einfach ein überragender Teamgeist, ein überragender Haufen. Und das muss man echt sagen, dass die dann das selber natürlich auch spüren. Ja, und das auch entsprechend angehen. Und das ist alles Entscheidende.
Bielefeld belohnt sich für gute 45 Minuten. Augsburg enttäuscht, verliert zwei sicher geglaubte Punkte.
Hier bei uns in den Tagesthemen gibt es samstags und sonntags immer zwei Bundesligaspiele in der Zusammenfassung. Darauf können Sie sich verlassen. Es ist aber ja sonst nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten beim Fußball, was, wann, wo läuft. Ab morgen, also ab gleich um 0 Uhr, hat das Suchen ein Ende. Dann bekommen Sie alles kompakt im digitalen Angebot der Sportschau. Alle Highlights der Bundesliga und der zweiten Liga gibt es dann auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Und die Tabelle nach dem 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, die gibt's schon jetzt hier bei uns. Wir schauen drauf. Die Bayern ganz oben, einen Punkt vor Dortmund, 3 Punkte vor Leverkusen und Freiburg. Union Berlin ist Fünfter. Dann blättern wir runter. Bochum arbeitet sich über den Strich in der Abstiegszone. Augsburg auf dem Relegationsplatz, dahinter Bielefeld und Schlusslicht Greuther Fürth.
Und wir blicken noch aufs Wetter. Der Herbst hat uns zuletzt die kalte Schulter gezeigt, aber das warme Lächeln hat er nicht verlernt, Claudia.
Nein, Ingo, diese Woche wird es wirklich ausgesprochen warm, zumindest für Mitte Oktober. Temperaturen 22, 23 Grad. Allerdings hält das nicht allzu lange an. Hier Trend für Jena. Gestern noch 12 Grad als Höchsttemperatur. Heute waren es 13 Grad. Und Sie sehen, das geht am Mittwoch rauf auf 21 Grad. Und hier sind die Tiefstwerte im Moment ziemlich frisch. Am Donnerstagmorgen, da werden es dann 13 Grad am frühen Morgen als Tiefstwert sein. Und das ist dann die Temperatur, die wir heute Nachmittag hatten. Tiefdruckgebiete, die ziehen jetzt immer wieder von Westen herein und bringen dann eben auch zumindest vorübergehend warme Luft aus Südwesten. Wenn die durch sind, kommt dahinter allerdings dann die kalte Luft aus Norden. Das wird dann so vor allem ab Freitag der Fall sein. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit dichten Wolken im Norden zu tun. Auch da immer wieder Tiefdruckausläufer, die über uns ziehen. Da fällt auch noch ein bisschen Regen. Nach Süden hin lockert es auf. Dann in der zweiten Nachthälfte gibt es zum Teil dichten Nebel. Im Laufe des morgigen Tages im Süden häufig Sonne. Im Nordosten immer noch etwas Regen, der abzieht. Und von Westen breiten sich dann doch ziemlich dichte Schleierwolken aus. Die Temperaturen liegen morgen früh im leicht frostigen Bereich in den Mittelgebirgen, in höheren Lagen. Sonst sind es 2 bis 9 Grad, 12 Grad auf den Inseln in der Nordsee. Am Nachmittag meist Höchsttemperaturen von 13 bis schon 19 Grad im äußersten Westen. Und danach am Dienstag Regen, der sich im Laufe des Tages aus Westen ausbreitet. Mittwoch Schauer und Gewitter aus Westen, zum Teil mit stürmischen Böen. Zuvor aber bis 23 Grad.
Claudia, danke für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente. Unter anderem mit einem Porträt über den Schriftsteller Heinz Strunk. Morgen begrüßt dann Helge Fuß an dieser Stelle. Ich wünsche einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.